ARD.
So, jetzt mal die Ohren spitzen. Hallo zum Elefant, Tiger und Co. Podcast, direkt aus dem Leipziger Zoo.
Ja, da ist er wieder. Elefant, Tiger und Co., der Podcast, ein sehr beliebtes Suchobjekt in der ARD Audiothek. Und das darf so gerne bleiben. Ich darf alle herzlich begrüßen, denn wir haben immer wieder schöne Tiere vorzustellen. Wir wissen, die Tierwelt wird insgesamt kleiner, aber nicht, wenn wir was dagegen tun können. Und deswegen sind wir ja auch immer wieder hier dabei, um Tiere vorzustellen. Erst Ehre, wem Ehre gebührt, darf ich hier den Gast begrüßen. Durchaus schon ein Stargast hier in unserem Podcast. Der hat schon einige Auftritte hier gehabt, gerade was die Südamerika-Fraktion angeht. Und das wird er auch heute wieder bedienen. Florian Ludwig. Florian, sei recht herzlich willkommen.
Hallo.
Ja, ich wollte es mit dem Stargast jetzt nicht zu groß verkaufen. Es tut mir leid. Also ich will dich nicht unter Druck setzen. Aber wir haben heute ein Tier, das hast du immer schon mal mit leicht angesprochen oder sowas. Und immer mit durchaus Respekt in deiner Stimme. Da kann ich mich dran erinnern. Und zwar ist es das Pecari. Das Pecari ist jetzt nichts Niedliches, sondern das ist schon ein Tier mit Kraft, oder?
Also niedlich können sie auch sein, ja, aber Okay. Sind auf jeden Fall mit Vorsicht zu genießen. Also so wie eigentlich alle Schweine, also jeder, der auch schon mal Bekanntschaft mit unseren einheimischen europäischen Wildschweinen hatten, weiß, dass das nicht ganz ohne sein kann. Und die Pecaris, also gerade die Chaco-Pecaris, sind da nochmal eine andere Hausnummer. Das sind sogenannte Nabelschweine. Hat jetzt nichts mit dem Bauchnabel zu tun oder sonst was, sondern Die haben halt im Rückenbereich eine Duftdrüse, das ist die sogenannte Nabeldrüse. Sieht so ein bisschen aus wie ein Bauchnabel, hat damit aber nichts zu tun. Das ist im Endeffekt eine Duftdrüse, das ist ganz markant für alle Pecari-Arten und damit parfümieren sich die Tiere immer wieder untereinander ein. Stärkt einerseits die ganzen Sozialbande innerhalb der Gruppe und teilweise, vermuten wir so ein bisschen, können auch die weiblichen Tiere so Duftstoffe an andere Weibchen weitergeben, überreichen, wie auch immer, also wie das genau funktioniert, sind wir uns noch nicht ganz sicher, aber da können wir nachher nochmal genau drauf eingehen, was ich dann meine.
Ich wollte gerade sagen, Florian, genau. Ich muss erstmal kurz auf die Bremse drücken, ich habe schon fleißig mitgeschrieben. Kommen wir nochmal zum Wildschwein zurück. Es sieht dem Wildschwein eigentlich auch schon sehr ähnlich, es wirkt nur auf mich ein bisschen eleganter.
Ja, also es gehört quasi, es ist mit den Wildschweinen verwandt, so ist es nicht, aber sie sind halt von den Proportionen her schon noch ein bisschen anders, das stimmt schon, ein bisschen eleganter.
Die Beine wirken auf mich schon.
Genau, es wirkt halt alles ein bisschen graziler, aber einfach nur, weil durch diese langen Borsten, die sie haben, wirkt der Körper halt viel, viel massiger, als er eigentlich wirklich ist. Dann haben sie natürlich im Verhältnis zum Körper einen relativ großen Kopf, wo sie auch einen relativ weiten Winkel aufreißen können. Das heißt, sie können ihren Kiefer locker im 90-Grad-Winkel aufreißen, was schon sehr speziell ist. Ja. Und sie haben ein verhältnismäßig großes Maul im Vergleich zu anderen Schweinearten
wiederum. Wenn man es so aufreißt, ja.
Das genau, also es sieht halt alles ein bisschen komisch bei ihnen aus. Der Körper, der wirkt irgendwie zu klein, der Kopf zu groß. Ist es natürlich auch im Vergleich zum Körper, aber durch diese ganzen Borsten wirkt alles nochmal viel extremer, als es natürlich eigentlich ist. Also diese Borsten tatsächlich, die sind teilweise stellenweise 20 bis 30 Zentimeter lang.
Also wenn man das jetzt rasieren würde, wäre es quasi nur noch das halbe Schwein?
Nein, nicht ganz, aber es wäre auf jeden Fall bestimmt ein Drittel kleiner als jetzt höchstwahrscheinlich. Also die wirken halt durch die Haare viel größer, als es eigentlich sind. Also das ist ja auch so ein bisschen so eine Drohgebärde, die die Pecaris auch machen. Wenn sie sich bedroht fühlen, dann Haare aufstellen, sich groß machen und halt typisches Schmatzen. Das ist so eine ganz typische Drohgebärde für alle Schweinearten. Das heißt, Schmatzen heißt nicht unbedingt immer gleich aus, schmeckt lecker. Wenn sie gerade was fressen, ist das was anderes. Aber wenn sie gerade nicht am Fressen sind und dich halt wirklich anschmatzen, dann ist das nicht unbedingt immer nett gemeint.
Nun sagt man ja auch bei Wildschweinen, auch hierzulande, wenn du die siehst, nicht drauf zugehen und begrüßen wollen. Die möchten gerne allein gelassen werden. Das habe ich ja bei euch bei den Pecaris auch gehört. Traut ihr euch, also seid ihr bei denen direkt mit drin?
Nein, also wir gehen tatsächlich nicht zu den Tieren mit rein. Das heißt, immer wenn wir Stall, Anlage sauber machen oder auch wenn wir füttern, sind die Tiere immer abgetrennt. Beziehungsweise wenn wir dann füttern, dann ist es maximal so, dass wir von außerhalb in die Anlage was reinschmeißen. Oder wenn die Anlage noch leer ist, dass wir im Vorfeld was auf der Anlage verteilen. Aber dass wir zum Beispiel seine Tiere auf die Anlage gehen, das machen wir nicht. Es gibt verschiedene Zoos, die trotz allem zu den Pecaris reingehen, wo es teilweise einfach vom Handling her auch gar nicht anders möglich ist.
Ja.
Ich persönlich möchte es bei unseren Tieren nicht ausprobieren. Wenn wir das wahrscheinlich vielleicht von Anfang an gemacht hätten, wäre das vielleicht möglich gewesen, aber ich muss es echt nicht auf Krampf jetzt darauf beschwören. Es ist jetzt in meinen Augen also nicht unbedingt nötig, dass man es macht. Ich weiß zum Beispiel aus dem Tierpark Berlin, von denen haben wir ja einen Teil der Pecaris bekommen. Ja. Die gehen zu ihren Tieren auf die Anlage, aber deren Gruppen sind auch einfach mal um einiges größer. Ich meine, wir haben aktuell 3 Tiere, die haben insgesamt über 30 in 2 Gruppen.
Also ach, und je größer die Gruppe, umso lockerer werden sie wohl, oder?
Würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, aber die sind es natürlich von Anfang an gewohnt. Bei dieser riesigen Gruppe macht sich das halt einfach natürlich auch ein bisschen schwieriger, die halt wirklich dann alle abzutrennen. Und die sind das einfach gewöhnt, die müssen halt mit den Schweinen zusammen auch quasi sauber machen. Also ich kenne auch verschiedene Varianten. Also ich kenne zum Beispiel aus meiner Ausbildung, da haben wir in Berlin die Weißbart-Pekaris. Die haben wir auch definitiv immer abgetrennt, weil die wirklich hochaggressiv und gefährlich sind. Die auch wirklich sehr, sehr gerne Fleisch fressen.
Ja.
Und das sind mittlerweile 41 Tiere, die dort in Berlin rumrennen. Also diese Weißbart-Pekaris sind nochmal eine ganz andere Hausnummer. Die wurden wie Raubtiere quasi behandelt. Das heißt, immer abtrennen, dann in die Anlage gehen.
Also die würden auch euch letzten Endes jetzt nicht als Störenfriede, sondern eventuell sogar als Beute missverstehen?
Die Chaco-Pekaris nicht unbedingt, aber die würden uns einfach als Eindringlinge sehen, würden uns angreifen. Also das haben sie zum Beispiel bei unseren Weißrüssel-Nasenbären am Anfang auch gemacht, also wo die Vergesellschaftung gerade angelaufen ist. Da war das natürlich erstmal für die Pekaris der absolute Horror. Jetzt rennt da irgendwas anderes Fremdes auf der Anlage rum, was da vorher nie war. Und es war auch erstmal, die Pekaris haben natürlich erst einmal Haare aufgestellt, gedroht, geschmatzt und was auch immer. Und sind dann wirklich, wenn die Nasenbären den Schweinen den Rücken zugedreht haben, sind die Schweine wirklich aktiv auf Scheinangriff übergegangen. Ja. Und sobald der Nasenbär dann wieder zurückgeguckt hat, war dann wieder, okay, ja, wir kommen doch nicht ran.
Also, Friede, Freude, Eierkuchen.
Ja, so es ist, man kann es nicht so wirklich einschätzen, ob sie jetzt wirklich angreifen würden. Ich möchte es echt nicht ausprobieren, weil das ist einfach sehr, sehr schwer einzuschätzen bei denen. Mittlerweile, muss man dazu sagen, haben sich an die Nasenbären gewöhnt, weil jetzt rennen die auch zusammen und fressen zusammen. Aber gerade so diese neue Phase, wo man die aneinander gewöhnt, das ist halt eben sehr, sehr haarig. Und wie gesagt, ich würde nicht meine Hand dafür ins Feuer legen, dass sie nichts machen, aber auch genauso wenig, ob sie halt wirklich angreifen. Also gibt von uns jetzt keinen Grund, dass wir jetzt sagen, okay, wir müssen da jetzt unbedingt auf diese Anlage irgendwie mit den
Tieren. Sind die denn grundsätzlich schlecht gelaunt, auch untereinander, oder sind die einfach für euch unberechenbar?
Ich würde schon sagen, sehr unberechenbar in der Hinsicht. Na, schlecht gelaunt jetzt nicht. Die sind halt einfach im Vergleich zu anderen Schweinen extrem sozial. Das heißt also, auch wenn jetzt, sag ich mal, ich hatte ja ganz grob schon mal den Gruppenduft das erwähnt, wenn jetzt zum Beispiel so eine Gruppe sich erstmal etabliert hat und gefunden hat, dann bleibt die auch für Jahre erst einmal so. Das heißt, es gibt eine wirklich feste Rangstruktur, also es gibt ein ranghohes Männchen, es gibt ranghohe Weibchen, die Weibchen, die rutschen dann, fallen dann je nach Rangordnung immer weiter ab und dann hat man am Ende der Gruppe nochmal so ein, zwei Männer, die so ein bisschen, ja, wenig zu sagen haben, die so ein bisschen wie, ich will jetzt mal sagen, Prügelknaben herhalten müssen, so hart das jetzt klingt, aber das ist halt bei großen Gruppentieren Standard, dass du, je größer die Gruppe ist, damit der Stress der Gruppe irgendwo abgepuffert wird, hast du immer in vielen Gruppen immer irgendwie sogenannte Prügelknaben drin, die den Ärger der Gruppe abpuffern.
Die sind also untereinander auch recht ruppig, oder?
Können sie sein, genau. Also innerhalb, es kann jederzeit, kann innerhalb der Gruppe ganz schön stunk sein und so weiter, gerade wenn es ums Futter geht oder man hat sich in der Wolle. Aber sobald sich irgendwas gegen die gesamte Gruppe richtet, also ein Fressfeind oder irgendwas anderes oder eine andere Pekare-Gruppe, dann halten sie trotzdem von jetzt auf gleich sofort zusammen und dann stehen die auch füreinander ein. Also dann verteidigen die sich auch gegenseitig und die stehen dann wirklich als geschlossene Wand gegen ein. Also es ist jetzt nicht so, dass, wenn jetzt ein Pekare, sage ich mal, in der freien Natur als Beispiel von einem Puma irgendwie bedroht wird, dass jetzt nur dieses eine Pekare dann zusehen muss, wo es bleibt, sondern kommt dann die gesamte Rotte, greift halt auch mit an. Also das ist auch für ein Raubtier nicht ganz so einfach, dort Beute zu machen bei denen.
Also wenn ihr als Pfleger, ich konstruiere jetzt mal den Fall, zum Beispiel bei einem Streit schlichtend eingreifen würdet wollen, das würden die überhaupt nicht verstehen, sondern die würden sofort merken, du bist der Feind und sie kommen alle auf dich zu.
Genau, das Feindbild würde sich sehr schnell auf uns projizieren. Das heißt, die würden als Gruppe sofort zusammenhalten. Und ich sag mal so Rangeleien oder Ärger ist eigentlich an der Tagesordnung bei den Tieren. Das ist normal. Das geht bei Futter los, weil wir machen ja mehrfach am Tag Streufütterung auf der Außenanlage. Und dass man sich mal irgendwie groß anschreit und so weiter, ist normal. Das klingt immer brutaler, als es ist, weil oftmals ist es wirklich so, die stehen nur vor einem, schreien sich gegenseitig an. Aber dass sie sich wirklich verletzen und so weiter, das passiert ganz, ganz selten.
Und der Streit wäre ja auch sofort geschlichtet, weil sich alle wieder einig sind in dem Moment, wo ihr auftaucht.
Genau, also
ihr opfert euch für die Gemeinschaft. Ja.
Genau, also wie so im Endeffekt muss man schon sagen, klar gibt es immer mal Streit auch innerhalb der Gruppe, aber es ist halt normal bei Gruppentieren. Gerade große Gruppentiere kann man sehr gut immer mit Schulklassen vergleichen. Wenn man sich eine Schulklasse anschaut, man hat ja immer so ein paar, ja, Macker, sage ich mal, die in der Klasse sind, die haben so das Sagen, das sind so die, die ganz oben sind. Dann hat man einen Großteil der Klasse, der irgendwo einfach in der Mitte dabei ist. Das würden also quasi dann die Weibchen darstellen in gewisser Weise. Und dann hat man natürlich in jeder Klasse immer so ein, zwei Leute oder drei, die halt immer so ein bisschen, ja, untergehen. Das wären halt so im übertriebenen Fall oder übertrieben ausgedrückt dann so die sogenannten Prügelknaben innerhalb der Gruppe. Ja. Das ist halt einfach normal bei solchen Gruppen.
Und du sprachst, die schreien sich an. Ist das das klassische Grunzen?
Grunzen nicht, also ich kann es jetzt nicht wirklich nachmachen, wie das ist, aber es hört sich schon sehr bedrohlich an. Also man hat so das
Gefühl, also auch kein Quieken?
Nein, kein Quieken. Das hört sich schon, ja, es hat schon ein bisschen was Raubtierartiges an sich, Also wenn man nur dieses Geräusch hört, dann würde man nicht denken, dass es von einem Schwein kommt.
Ja.
Und das hört sich halt wirklich so an, als wenn die sich eigentlich schon fast zerfleischen würden. Dieses Brüllen ist im Endeffekt aber wirklich so, sie stehen nur da, brüllen sich an, schreien sich an. Aber man darf das jetzt nicht mit einem niedlichen Ferkelquieken oder sowas vergleichen. Das ist halt wirklich auch kein Grunzen in dem Sinne, sondern ein richtiges Brüllen. Also so ein bisschen was Raubtierartiges, so ein bisschen.
Ich komme mal auf die Hierarchie zu sprechen. Eine Szene, die ich bei euch, bei eurer Gruppe beobachtet habe, da waren es allerdings mehr als drei Tiere, muss schon eine Weile her sein. Die liegen alle da, zu dritt. Es kommt ein viertes, will mitten rein in diese Gruppe, wo eigentlich kein Platz mehr ist, im Bett sozusagen. Ja. Legt sich dort rein und rubbelt sich so richtig rüber seinen Platz frei. Das, was vorher dort lag, steht auf und legt sich an die andere Seite einfach wieder hin und alle schlafen friedlich.
Ja, das ist ganz typisch. Also das ist auch ganz typisch für Pekaris generell, wenn die sich immer irgendwo hinlegen. Die liegen immer ganz eng beieinander mit ganz engem Körperkontakt. Also man wird das jetzt nicht wie als Beispiel, wie wir bei Maras jetzt haben oder so, dass die jetzt mal so ganz verteilt auf der Wiese irgendwo liegen, sondern wenn die sich irgendwo zusammenlegen, dann bleiben die eigentlich immer sehr nah beieinander. Also das hat man auch bei den sehr, sehr großen Rotten, kann man das auch sehen. Also wie gesagt, bei den Weißbart-Pekaris, das sieht sehr extrem aus. Da liegen jetzt natürlich nicht alle 41 Tiere auf einem Haufen.
Ja, ja.
Da sind es dann zwei, maximal drei Haufen. Da hast du trotzdem deine 10, 15 Tiere, die da auf einem Haufen liegen. Das heißt, ganz eng beieinander gekuschelt, zwischendrin mal die Jungtiere ein bisschen dabei. Und ich sag mal so, dass die diesen Kontakt suchen, ist auch wegen dieser Drüse auch ganz wichtig. Und man kann aber auch ganz aktiv, falls man mal das vielleicht durch Zufall mal sehen sollte als Besucher, kann man sich das auch anschauen, wenn die Pekaris Kopf an Hintern nebeneinander stehen und mit dem Kopf am Hinterteil des anderen reiben, dann parfümieren sie sich mit der Drüse des Nachbartiers ein.
Auf die Drüse hast du jetzt dreimal hingewiesen. Die ist wichtig, das merke ich. Da müssen wir jetzt kommen. Also jede Gruppe hat quasi wie als Namensschild so einen eigenen Duft.
So in etwa, ja.
Und der wird von Weibchen produziert?
Nein, von allen.
Also
alle Pekaris haben diese Drüse, alle parfümieren sich untereinander ein. Ganz wichtig, weil es stärkt das gesamte Sozialgefüge innerhalb der Gruppe. Und so können erstens alle Pekaris genau erkennen, okay, wer gehört zur Gruppe und wer nicht. Und die Vermutung, die wir jetzt einfach nur haben, man hat, wie gesagt, einen ranghohen Mann und man hat relativ viele Weibchen in der Gruppe, aber es züchten tatsächlich vorrangig nur die ranghohen Weibchen, also zwei, maximal drei vielleicht.
Ja, ja.
Also je nachdem, kommt auch ein bisschen auf die Gruppengröße an. Und die anderen Weibchen, die züchten halt nicht, die kommen in so eine Art Ammenwirtschaft. Das heißt, die helfen bei der Jungtieraufzucht, kriegen aber selber keine Jungtiere. Ob die jetzt irgendwie groß hormonell von den anderen Weibchen unterdrückt werden oder ob die einfach nicht mit den Männchen und nicht paaren.
Also da müsst ihr gar nicht einschreiten, ne?
Nee, muss man also gar nicht. Also man hat wirklich tatsächlich dann wirklich die ranghohen Weibchen, die setzen sich einfach durch, die züchten dann quasi. Die anderen Weibchen, die helfen tatsächlich einfach nur. Und selbst wenn jetzt, sage ich mal, im übertriebenen Fall ein ranghohes Weibchen hat ein Jungtier bekommen und die stirbt, kann es trotzdem gut sein, dass eine Amme sich dem Jungtier annimmt und das Jungtier trotzdem groß wird, obwohl es nicht die eigene Mutter ist.
Habt ihr das bei euch schon erlebt? Oder?
Also wir tatsächlich nicht, aber wir haben das, wir hatten ja auch mit Kollegen aus anderen Zoos gesprochen.
Ja.
Bei denen war das halt so, dass bei denen die ranghohen Weibchen oder Zuchtweibchen verstorben sind und die haben aber noch ganz frisch geborene Jungtiere mitgehabt. Also die sind halt ganz normal groß geworden innerhalb der Gruppe, also wurden von der Amme großgezogen. Haben natürlich dann erst einmal keine neuen Zuchtweibchen. Das dauert dann natürlich, ehe sich dann die neuen Weibchen rauskristallisieren, weil sich die Rangordnung natürlich erstmal neu zusammenwürfelt. Aber das ist tatsächlich ganz interessant, weil da sind die Chaco-Pekaris ganz besonders. Weil das sind die einzigen von den drei Pekari-Arten, wo das so ist. Das haben wirklich nur die ranghohen Weibchen züchten. Während bei den Halsbart- und Weißbart-Pekaris alle züchten.
Ich komme nochmal auf den Duft zurück. Ist der penetrant?
Jein. Also ich finde, man merkt schon Unterschiede von Pekari-Art zu Pekari-Art. Ich finde, die Weißbart-Pekaris, die riechen stärker.
Das wäre jetzt quasi meine Anschlussfrage. Also sag mal, ihr habt jetzt zwei verschiedene Checo-Pekari-Gruppen. Und du sagst ja, das ist ein Markenzeichen, dieser Duft.
Ja.
Erkennst du jetzt, wenn du in deinem Zoo bist, das ist meine Gruppe und gehst den nächsten Zoo? Ja, ich merke, das ist eine andere Gruppe?
Dass es eine andere Gruppe ist, ich merke es nur, wenn es eine andere Art ist.
Okay.
Also Chaco-Pekaris, also ich bin ein schlechtes Beispiel, aber dadurch, dass ich die Tiere jeden Tag betreue, ich rieche das mittlerweile nicht mehr.
Ja,
genauso wenig wie den Mähnwolf-Geruch, wo alles so, oh, das stinkt aber ganz schön, ich rieche das nicht mehr. Das ist so, wenn man das jeden Tag da ist, dann riecht man manche Sachen einfach
Stimmt
nicht
ja,
mehr.
Du hast den Vergleich, der Mähnenwolf, das ist mal ein schöner Name, Mähnenwolf riecht stärker als Pekari.
Das auf jeden Fall, also genau, also die Pekaris finde ich persönlich, ich finde die riechen nicht so stark. Ich kann jetzt nur aus der Ausbildungszeit die Weißbart-Pekaris als Vergleich nehmen, weil die, finde ich, riechen schon extremer. Also jetzt nicht, dass sie stinken, aber bei denen, das ist halt anders. Ein bisschen penetranter, der Geruch, sagen wir es mal so. Also jetzt nicht schlimm, aber die riechen halt anders.
Und ist der sehr stark anhaftend? Also ich meine, es gibt ja etliche Tierarten, wo man so einen Duft wochenlang mit sich rumträgt. Sagen wir mal tagelang.
Ich würde, also ja, doch, also zumindest, wenn ich so an die Ausbildungszeit denke, also man hat auf jeden Fall an den Klamotten schon gerochen, wenn man gerade im Schweinehaus war oder generell bei den Pekaris war, man hat es schon gerochen auf jeden Fall. Also wie gesagt, jedes Revier hat ja so seinen eigenen Duft, je nachdem, was für Tiere da sind. Aber da, es gibt natürlich manche Art, manche Häuser, da riecht es eher weniger, aber bei den Pekaris, finde ich, das hat man schon am ehesten gerochen. Das hat sehr schnell in die Kleidung gezogen, würde ich schon sagen. Also vielleicht belehren mich jetzt auch Besucher eines anderen, weil die jetzt das nicht so oft merken,
die mit Klammer auf der Nase rumlaufen.
Die riechen das vielleicht mehr, aber ich persönlich kriege das kaum noch mit.
Kommen wir mal auf die Jungtiere zurück. Ja. Hattet ihr denn schon Glück mit Jungtieren?
Also Jungtiere, muss ich dazu sagen, hatten wir tatsächlich schon mehrfach, aber die Zucht ist nicht ganz einfach bei denen, muss man dazu sagen. Weil die haben das Problem, was heißt Problem? Die haben eine extrem hohe Jungtiersterblichkeitsrate, das ist bei denen normal, leider.
Okay, ja.
Die können für Pekaris relativ viele Jungtiere bekommen, also bis zu 4, während die anderen beiden Arten maximal 2 bekommen. Und wenn da die Hälfte groß wird, dann ist das schon viel. Wir hatten schon erfolgreich Nachwuchs, wir hatten letztes Jahr das erste Mal ein Jungtier, was groß geworden ist. In der Vergangenheit hatten wir dann oftmals das Problem, dass die entweder tot geboren sind, das passiert halt einfach, da haben wir einfach keinen Einfluss drauf. Und wir haben dann aber natürlich auch uns dann in anderen Zoos informiert, weil ich dachte, Mensch, das muss doch jetzt irgendwann mal klappen, weil man muss dazu sagen, weil seit 2018 haben wir jetzt natürlich die Pekaris und das ist halt eben so richtig so ein Geheimrezept, dass es klappt, haben wir immer noch nicht rausgekriegt. Und die haben einfach gesagt, gebt denen Zeit. Die brauchen Zeit, weil es klar, wenn man natürlich auch die Gruppe neu zusammenstellt, es dauert, bis sich die Gruppe etabliert, ehe sich dann die Weibchen rauskristallisieren, das dauert halt einfach. Und dann aber, wenn irgendwann der Punkt erreicht ist, dass sie erstmal einmal erfolgreich züchten, dann kann man im schlimmsten Fall, ich sag jetzt mal immer, Klammern den schlimmsten Fall haben, dann kann man dann irgendwann so den Punkt erreichen, dass es dann irgendwann so gut funktioniert, dass man irgendwann gar nicht mehr weiß, wohin mit denen. Aber an dem Punkt sind wir tatsächlich noch nicht angekommen. Also wir hoffen natürlich, dass wir jetzt in den nächsten Jahren nochmal ein bisschen mehr aufstocken können. Ja, wie gesagt, ein Jungtier hatten wir jetzt, das ist der kleine Herkules von letztem Jahr. Ja, Herkules?
Schon der Name deutet Respekt an. Frage ich dann mal, sind die so niedliche Frischlinge, wie wir es kennen? Also mit dieser speziellen Zeichnung auch?
Na, die Zeichnung in dem Sinne haben sie nicht. Also sie haben jetzt nicht diese Streifenzeichnung, wie das bei unserem heimischen Wildschwein ist oder wie es auch andere Schweinearten haben. Sie sind allerdings so hellbraun, teilweise leicht ins Gräuliche. Und je älter sie werden, desto mehr wechseln sie dann in dieses Schwarz-Graue über der Eltern.
Ja, ja.
Aber wenn die klein sind, dann sind die so von hell bis dunkelbraun. Also von der Farbe könnte man jetzt sagen, ja, ähnlich wie jetzt die Wasserschweine, sage ich mal. Also wirklich dieses Hellbraune quasi.
Also nicht so viel anders als ihre Eltern, weil die Frischlinge sehen ja schon, also ich, wenn ich eine Wildschweingruppe sehe und die Frischlinge drin, habe ich immer das Gefühl, die sind adoptiert.
Ja, also wie gesagt, diese Streifenzeichnung haben sie tatsächlich nicht. Man muss aber auch dazu sagen, dass jetzt, sage ich mal, die Frischlinge bei einem Wildschwein sind ja auch erst einmal die ersten Wochen Nesthocker. Das heißt, die bleiben ja die ersten Wochen erstmal in diesem selbstgebauten Nest. Ist bei Pekaris nicht der Fall. Die Weibchen sondern sich zwar so ein bisschen ab, wenn sie die Jungtiere bekommen. Die bauen jetzt aber jetzt nicht Wochen im Vorfeld irgendwie ein großes Nest oder eine Kuhle. Das ist eine Sache, das geht relativ schnell. Das heißt, da wird am Tag der Geburt mal schnell eine Grube ausgehoben. Ja. Dann werden die Jungtiere zur Welt gebracht und abends laufen die eigentlich dann schon beim Rest der Gruppe wieder mit. Also den Fall hatten wir tatsächlich auch vor ein paar Jahren noch, wo wir nur ein Weibchen hatten. Wir wollten die eigentlich gerade einsperren und sie hat auf einmal 0,0, hat die einen riesigen Kessel ausgehoben, also eine Kuhle ausgehoben. Ja. Im 0,0, da hätte die gesamte Schweinerotte drin pennen können. Und hat halt in diesem Kessel dann das Jungtier zur Welt gebracht. Das ging ratzfatz, da hat die ganz schnell was aus dem Boden gezaubert. Also wie gesagt, die haben da jetzt nicht irgendwie wochenlange Vorbereitung. Das geht wirklich am Tag selber, kriegt man das teilweise erst mit.
Und dann wären sie für euch doch bestimmt besonders ungenießbar, oder? Wenn Jungtiere dabei sind.
Ja, na wie gesagt, dann wird sowieso alles angedroht, was nicht zur Gruppe gehört.
Ja,
und da sind wir tatsächlich dann auch sehr vorsichtig mit der Zusammengewöhnung mit Nasenbären. Weil ich dachte, okay, kümmert euch erstmal ums Jungtier und sobald sich das ein bisschen entspannt hat, auch die Jungtiere dann ein bisschen fitter sind oder auch wirklich gut mitlaufen können, dann lassen wir auch irgendwann die Nasenbären dazu, aber erstmal müssen auch die Kleinen erstmal soweit fit sein.
Haben wir eigentlich Waffen, die Pekaris? Also ich meine, unser Wildschwein, ich komme immer ständig auf den Vergleich, hat ja hier diese zwei Hauer, die aus dem Maul ragen.
Also sie haben extrem gute Eckzähne, keine Frage. Jetzt natürlich nicht wie beim europäischen Wildschwein, wie beim Eber oder auch beim Weibchen, wollen sie Eckzähne richtig rausgucken.
Ja.
Beziehungsweise es fällt halt nicht so auf durch diese extreme Behaarung im Gesicht. Aber sie haben schon ganz ordentliche Eckzähne. Also wenn die einen damit erwischen, dann tut das schon ganz ordentlich weh. Also man kriegt schon ganz schön ordentliche Verletzungen davon.
Was fressen die eigentlich?
Also Chaco-Pekaris sind tatsächlich in der freien Natur größtenteils Vegetarier. Ist schon mal für eine Schweineart schon mal sehr speziell. Also sie fressen ganz, ganz selten und wenig Tierisches. Das heißt, sie sind wirklich vorrangig auch auf Kakteenfrüchte spezialisiert.
Kakteenfrüchte,
genau.
Okay.
Weil das ist nämlich auch noch so ein Punkt, was sie auch wiederum von den anderen beiden Pekari-Arten unterscheidet, sind jetzt keine Regenwaldbewohner. Sie kommen genau genommen im sogenannten Gran Chaco-Gebiet vor, daher auch der Name Chaco-Pekari.
Ja.
Das ist eine Region, die einfach mal doppelt so groß wie Deutschland ist. und ist eigentlich geprägt von trockenen Buschwäldern, sag ich mal. Also
so ein bisschen steppenmäßig.
Also ja, mehr so Richtung Buschsavanne, sowas in die Richtung. Ja, also jetzt gibt natürlich auch einiges an Bäumen dort, aber es ist natürlich auch dann sehr von Regenzeit und Trockenzeit geprägt, dieses Gebiet. Aber eigentlich ist es gerade das ja das Erstaunliche, dass sie, obwohl sie an einem Gebiet leben, wo jetzt natürlich Nahrung jetzt nicht so extrem im Überfluss da ist, dass sie dann dementsprechend vorrangig vegetarisch leben, während ja die anderen Schweinearten, also jetzt nicht nur Pecari-Arten, sondern viele andere Schweinearten, ja wirklich alles fressen, was eigentlich auf dem Baum ist. Ja. Und das ist bei den Chaco-Pecaris tatsächlich fast gar nicht der Fall. Also wir haben tatsächlich trotz all dem, dass so gut kommt, wir probieren mal einfach mal ein bisschen was aus, haben verschiedene tierische Sachen ausprobiert, von gekochtem Ei, dann auch teilweise mal Fisch ausprobiert. Also die einzigen Sachen, die sie wirklich ganz gerne fressen, womit man sie auch wirklich gut locken können, sind zum Beispiel so Hundetrockenfutter. Wobei man aber auch sagen muss, das besteht ja auch zu 3/4 nur aus Getreide. Und wenn überhaupt, mal wird ein bisschen Fisch gefressen. Aber das kriegen sie auch, wenn überhaupt, nur so einmal die Woche mal so ein bisschen. Aber auch nicht viel. Ansonsten 3/4 der Ernährung macht vorrangig Wurzelgemüse aus. Bisschen Salat, Kohl, Kräuter, sowas in die Richtung. Dann im Sommer auch viel frisches Laub. Grünfutter, so eine Sachen, aber...
Und bringst du auch mal einen Kaktus von zu Hause mit?
Nee, das tatsächlich nicht. Wir haben es, ich hätte es gerne tatsächlich auch schon mal ausprobiert, ob sie Kakteenfrüchte wirklich fressen, wenn wir wirklich mal frische haben. Aber wir hatten bis jetzt noch nicht Gelegenheit, dass wir wirklich mal zufällig mal welche hatten.
Aber sind die denn unempfindlich gegen die Stacheln, oder?
In gewisser Weise schon. Also ich bin sowieso manchmal ein bisschen erstaunt oder erschrocken, was die mit ihrer Nase alles hinkriegen, weil teilweise der Boden, wo wir teilweise mit dem Spaten dranhängen und uns kämpfen, da irgendwie ein 30 cm tiefes Loch irgendwie reinzubuddeln, weil der Boden ist einfach mal relativ fest.
Ja.
Und da denkt man sich auch so, man hängt da so einen Schluck Wasser und versucht da ein Loch auszuheben und die gehen dann mit ihrer Nasenscheibe, also die Nase ist ja extrem robust, die haben. Ja. Die können ja alle Schweine extrem gut zum Buddeln und die gehen da rüber und buddeln dir da 1A ganz schnell da ein Loch und dann denkst du auch so, habt ihr kein Gefühl in der Nase, merkt ihr das nicht? Aber das scheint die überhaupt nicht groß zu stören.
Ihr habt ja diese besondere Anlage, wo man immer das Gefühl hat, die Pecaris sind ja recht große Tiere. Auf der anderen Seite sind jetzt die Maras und die
Wasserschweine.
Capybaras, genau so. Und das wirkt jetzt immer nicht so, als wäre das extrem abgegrenzt, so wie, dann könnten wir da auch noch rübergehen und das zu unserem Revier machen. Aber das ist jetzt anscheinend gar keine Intention von Pecaris.
Tatsächlich so gar nicht. Also wir haben nie gesehen, dass die Pecaris jemals freiwillig ins Wasser gegangen sind.
Ja, da ist ja so ein kleines Wasserstück dazwischen.
Genau, wir haben jetzt einen kleinen Wassergraben dazwischen. Ja. Und gut, im Wasser selber ist ja auch nochmal so eine Abgrenzung, dass es für die Tiere wirklich offensichtlich markiert ist, dass sie halt da nicht weiter können. Klar, die Capybaras haben es damals ausprobiert, die gehen ja auch gerne ins Wasser und schwimmen ja auch viel. Aber die Pecaris tatsächlich, für die war das okay, da ist Wasser, reicht. Also in wirklich ein fließendes Gewässer gehen die tatsächlich nicht wirklich gerne rein. So eine Schlammsuhle wird im Sommer ganz gerne angenommen. Aber so, dass die jetzt mal sagen, oh, komm, wir gehen mal eine Runde schwimmen, gar nicht. Haben wir bis jetzt in der Vergangenheit nie irgendwelche Probleme gehabt, dass sie das jemals ausprobiert haben.
Du sprachst die Schlammsuhle an. Das ist ja auch ein Klassiker für Schweine und Wildschweine. Das mögen sie auch?
Ja, also es ist natürlich nicht so extrem teilweise, wie es jetzt andere Schweinearten machen. Aber klar, wenn es natürlich jetzt gerade sehr warme Tage sind, dann haben wir natürlich auch die Schlammsuhle immer regelmäßig, wird die dann immer befüllt. Und dann sieht man das auch manchmal, das sieht man richtig, dann auch so richtige Liegekuhlen drin sind. Und die legen sich halt auch rein, also es ist ja nicht einfach nur zum Kühlen, sondern auch einfach auch ein bisschen gegen Parasiten wird das gemacht. Weil die natürlich auch klar genauso auch gegen mit Mücken zu kämpfen haben und so weiter. Ich meine, klar, die haben zwar extrem gutes Fell, was das angeht, weil die langen Borsten, aber das hält natürlich auch eine Mücke nicht ab. Also die kommen natürlich trotzdem auch bis runter.
Lasst ihr die eigentlich im Sommer draußen, die Pecaris? Kommen die überhaupt rein?
Ja, also rein kommen sie. Also normalerweise ist es tatsächlich so, dass wir die über Nacht wirklich einsperren. Also die sind jetzt nicht im Stall eingesperrt. Die haben dann rückwärtig noch ein Vorgehege und so weiter.
Ja.
Es geht einfach nur generell darum, dass wir die wirklich reinholen. Erstens mal können wir dann sicher sein, dass nachts, falls, man weiß ja nie, es kann irgendwelcher Blödsinn auf den Anlagen passieren, man weiß es nicht.
Ja, ja.
Gerade beim Pecaris, da ist es uns tatsächlich im Nachhinein schon ganz lieb, dass wir die wirklich dann abends hinten haben. Sind natürlich auch manchmal so ein paar Kleinigkeiten, kann auch sein, dass wir früh morgens, irgendwelche Leute müssen mal schnell auf die Anlage und so weiter, dann fängst du nicht erst an, die reinzuholen. Weil das Problem, was wir teilweise manchmal auch zwischendurch im Sommer hatten, wir haben die am Anfang wirklich immer pendeln lassen, im Sommer hast du manchmal wirklich richtig Probleme gehabt, die überhaupt reinzubekommen. Das heißt, die haben ja auf der Anlage gepennt und dachten sich so, wir bleiben jetzt draußen. Und im schlimmsten Fall hast du die Anlage dann nicht sauber machen können. Dann denkst du auch so, ja, okay, ist jetzt auch blöd. Und da haben wir jetzt einfach für uns gesagt, gut, wir holen die über Nacht rein. Die haben dann ihr Vorgehege, kriegen dort ihre Hauptmahlzeit noch. Morgens so kurz nach 8 rum machen wir die Anlage sauber. Dann können die Schweine wieder raus und dann bleiben die jetzt über den Sommer meistens bis 18:30 so. Dann sind sie über Nacht halt wirklich hinten. Dann haben wir sie da nochmal ein bisschen unter Kontrolle.
Was ja immer zu euren Aufgaben gehört, ist auch dieses medizinische Training. Ist sowas mit Pecaris überhaupt möglich?
Es ist schwierig bei denen, sagen wir es mal so. Weil die sind natürlich auch einerseits auch ein bisschen skeptisch, auch bei, sind auch sehr personenbezogen. Also wir haben zum Beispiel eine Kollegin, die kann mit denen erstaunlicherweise viel machen. Also die sind bei ihr am entspanntesten.
Ja.
Aber man merkt halt schon, dass die extrem große Unterschiede machen, ob jetzt, sage ich mal, meine Kollegin und ich da sind. oder ob es jetzt Kollegen da sind, die jetzt, sage ich mal, nur alle paar Wochen vielleicht mal da sind. Also der macht nicht schon große Unterschiede und sind extrem skeptisch, was das angeht.
Also auch das Anfassen geht gar nicht zum Beispiel.
Nee, also das würden die auch gar nicht machen, da würden die eher wegrennen. Also das mögen die tatsächlich nicht wirklich. Also ja, die sind, gucken ja, anfassen absolut nicht. Wir hoffen, dass wir sie irgendwann mal so weit hinkriegen, dass wir vielleicht wenigstens durchs Gitter was mit denen machen können, dass man sich zumindest in Ruhe anschauen kann, ohne dass sie halt eben wegrennen. Aber sie sind halt natürlich auch einerseits so ein bisschen, ja, sehr skeptisch in allem, was neu auch ist. Also wenn, sag ich mal, irgendeine Sache auf der Anlage auch neu ist, dann ist es schon teilweise fast ein halber Weltuntergang. Und
okay,
die haben ja auch, wie gesagt, bei Nasenbären auch sehr, sehr lange gebraucht, ehe sie die denn mal so als normal akzeptiert haben. Mittlerweile ist es das Normalste, was rumrennt. Das dauert halt einfach nur bei den Tieren.
Also zum Beispiel jetzt, sagen wir mal, eine befüllte Frucht dort irgendwie hinzustellen oder sowas oder einen Fußball reinzulegen, da würden die eine Woche brauchen, um da überhaupt ranzugehen?
Nee, also so extrem jetzt nicht. Also wenn es mit Futter zu tun hat, da siegt dann schon die Neugier.
Ja, okay.
Aber ich sag mal so, wenn jetzt, sag ich mal, irgendwelche Sachen jetzt extrem umgebaut werden auf der Anlage, jetzt keine Ahnung, es wird ein komplett neuer Unterstand hingebaut, das kann manchmal schon extrem der größte Einschnitt überhaupt für die ins Leben sein, dass die jetzt sagen, oh Gott, wir gehen da jetzt gar nicht mehr hin. Andererseits hast du wieder Situationen, wo du denkst, okay, Gott, oh Gott, mal gucken, ob die überhaupt reinkommen wieder, wenn es irgendeine Sache anders ist. Und manchmal kommen die dann wieder eins. Also man kann sie auch absolut überhaupt nicht einschätzen in der Hinsicht.
Ja,
es ist jeder Tag aufs Neue ist eine Überraschung bei denen.
Und reicht das, wenn man, sagen wir mal, den Anführer lockt und die anderen kommen sofort hinterher? Also, dass man sich quasi auf einen fixieren kann?
Nee, tatsächlich nicht wirklich. Ist sehr schwierig, weil wir haben es tatsächlich auch so, wir füttern die ja im Stall, also bevor wir die auf die Anlage schicken, kriegen ja eine Kleinigkeit im Stall, dass sie das gewohnt sind, jeden Morgen nochmal kurz in den Stall zu kommen, dass sie im Stall eine kleine Belohnung bekommen, dass wir auch dann im Stall stehen bleiben, dass sie merken, aha, es ist jemand da, es gibt eine Kleinigkeit im Stall und danach geht es dann auf die Anlage. Da muss man auch sagen, dass die ranghohen Tiere einfach das alles für sich beanspruchen und die Rangniederen dann trotzdem irgendwo hinten stehen und einfach nicht rankommen. Also so klappt es dann teilweise auch nicht.
Also das ist schon...
Die Ranghohen sind beim Futter definitiv die Ersten. Ja, ich habe auch jetzt letztens eine sehr interessante Beobachtung gemacht. Ich hatte die Anlage früh sauber gemacht und von den drei Pekaris, also das sind ja zwei Weibchen und das Jungtier sind jetzt ja noch da. Und es stand das zweitrangigste Weibchen und das Jungtier waren hier in diesem Laufgang. Vom Stall aus geht ein Laufgang auf die Anlage und direkt parallel dazu ist das Vorgehege. Und das ranghohe Weibchen stand im Vorgehege. So, Anlagentür aufgezogen. Und ich habe jetzt dann wirklich gedacht, dass die anderen beiden PKs dann ohne Probleme einfach sagen, okay, wir gehen raus. Die sind nicht rausgegangen, die sind zurückgegangen, sind Richtung Stall, haben gewartet, bis das ranghohe Weibchen durch ist. Die ist an beiden vorbei, sie ist vorne weg, dann ist das zweite Weibchen und dann ist der Kleine hinterhergelaufen. Das heißt, die haben auch, was das Rein- und Rausgehen angeht, haben eine feste Reihenfolge. Das haben wir tatsächlich jetzt über Jahre hinweg wirklich immer beobachtet, dass das Weibchen oder das ranghohe Weibchen prinzipiell immer die erste ist, die läuft. Dann kamen die anderen Weibchen, dann Jungtier und ganz zum Schluss kam der ranghohe Mann. Als wenn, also erstaunlicherweise hat der ranghohe Mann immer das Schlusslicht gebildet. Also mich würde jetzt mal aus anderen Zoos interessieren, ob das bei denen auch so ist.
Ja.
Weil das würde schon Sinn machen, dass der ranghohe Mann trotzdem das Schlusslicht bildet, damit er seine Gruppe vor sich im Blick hat. Oder ob das einfach nur bei uns zufällig halt einfach ist. Das würde mich echt mal interessieren, weil wie gesagt, die anderen Gruppen in anderen Zoos sind ja teilweise doch ein bisschen größer. Gerade Tierpark Berlin, die meine, die eine Gruppe sind 20 Tiere, die kleine Gruppe sind 11 Tiere. Wie gesagt, wir haben aktuell leider nur noch 3. Wäre jetzt echt mal interessant zu wissen, ob das bei denen auch so ist.
Florian, da habt ihr echt noch eine Forschungsaufgabe. Trotzdem frage ich mal, 3 klingt jetzt relativ klein bei euch. Was habt ihr vor? Ist das jetzt noch so eine Zwischenphase? Wartet ihr noch auf ein neues Männchen? Wo soll es hingehen mit euren Pekaris?
Ich muss dazu sagen, unser Zuchtmann, der ist ja leider verstorben.
Ja.
Überraschend. Und jetzt haben wir ja nun tatsächlich wirklich die beiden Weibchen und das junge Männchen ist ja nun mal das Jungtier von dem ranghohen Weibchen. Bleibt jetzt abzuwarten, wie es jetzt weitergeht. Ich meine, eigentlich wäre es ja schon naheliegend, dass wir einen neuen Mann reinkriegen. Ist jetzt natürlich die Frage, was mit dem Jungtier passiert, ob der in der Gruppe bleibt, weil ich sag mal so, ihn einfach so in eine andere Gruppe reinkriegen, ist ja auch nicht so möglich. Also eine große intakte Gruppe würde nicht gehen. Mit ein, zwei anderen Weibchen, das würde wahrscheinlich schon irgendwie funktionieren. Weil, wie gesagt, wir haben ja tatsächlich bei unserer alten Truppe, da hatten wir auch das neu zusammengewürfelt, da hatten wir ja auch zwei Männchen aus der alten Gruppe gehabt und haben zwei fremde Weibchen reingeholt, die wir jetzt ja aktuell auch noch haben, die beiden Weibchen. Und das hat ja auch erstaunlicherweise gut geklappt.
Hat gut geklappt,
ja, okay. Aber ich denke mal, wenn das jetzt eine wirklich intakte, funktionierende Gruppe schon ist, ich glaube, das wird schwierig, dann einen Mann reinzukriegen.
Ach so, wenn dann alle neue, dass das eher gut zusammenklappt?
Ich denke mal, das...
So wie wir, wenn wir ins Ferienlager kommen. Auf einmal haben wir...
Zum Beispiel. Also ich denke mal, das könnte funktionieren, wenn man wirklich so ein paar fremde Tiere in einer komplett neuen Anlage, dann ist es für alle Neuland.
Ja.
Aber ich denke mal, wenn sich erstmal eine Gruppe dort etabliert, dann wird es schwierig, fremde Tiere reinzukriegen. Ich meine, bei einer kleinen Gruppe geht es vielleicht noch eher als bei einer größeren Gruppe. Zumal jetzt gerade, wenn wir jetzt auch aktuell gerade keinen Zuchtmann haben, ist vielleicht die Chance doch relativ groß, dass wir jetzt ein adultes Männchen ganz ohne Probleme reinkriegen. Wird sich zeigen. Ich meine... Das kann trotzdem natürlich auch ein bisschen haarig zugehen, wenn man die zusammenlässt. Man muss halt auch manchmal so hart, das klingt auch manchmal dann auch ein bisschen die Augen zu machen und denkt so, okay, es sind keine Menschen, die sind halt anders.
Ja.
Ja, aber es ist, wir sind gespannt, wie es weitergeht.
Das bleibt weiter zu beobachten, Florian. Ich weiß ja, du bist einer, der gerne uns Rede und Antwort steht. Also das würde mich schon mal interessieren, ob das da wirklich funktioniert, so skeptisch, ja, wie sie bei allem sind, ja, ob sie da eben auch gegenüber einem neuen Menschen zu wehren. Ja. Florian, recht herzlichen Dank für die Einblicke zum Beccari. Interessantes Tier. Manchmal sind es eben auch die eher so ruppigen Schönheiten, die doch sehr faszinieren können. Genau. Herzlichen Dank, Florian.
Ja, bitte.
Bis bald mal wieder.
Danke auch.
Dann wäre also alles gesagt. Elefant, Tiger und Co. Ein Podcast von Elefant, Tiger und Co. und MDR Sachsen.